geklopft da drüben. Ich muss noch ganz kurz was ergänzen. Und zwar ist mir im Lobpreis so wichtig geworden, dass diese Zeit, wie sie auch ist gerade, wie es der Dieter beschrieben hat, ich muss gar nicht viel mehr dazu sagen, dass diese Zeit eine wertvolle Zeit ist und dass Gott genau diese Zeit gebrauchen wird, um in uns wertvolle Dinge zum Vorschein zu bringen, die ohne diese Zeit nicht möglich wären. Wenn wir das machen, was der Hans gesagt hat, wenn wir auf Jesus schauen, wird er das in uns hervorbringen, was wir nie tun können. Lasst sie uns annehmen, diese Zeit, nicht dagegen kämpfen, sondern annehmen und den Herrn sein Werk tun lassen. Und dann wird es ganz, ganz wertvoll.
Eins, 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 sehr gut.
Überraschung!
Friedgard, was hat dieses jetzt in dir ausgelöst? Dieses Überraschung? Eher etwas Beklemmendes, was Bedrohliches, was kommt jetzt? Oder eher hell, freudig, freudige Erwartung?
Hell, freudige Erwartung. Ich liebe Überraschungen.
Okay, wie war es bei dir, liebe Ingrid?
Oh ja, dasselbe.
Dasselbe.
Einfach Überraschung.
Und bei der Jutta?
Ja, auch.
Auch? Ja, weh, einer sagt jetzt was anderes, gell? Ja. War es freudig, erwartend? War es bedrohlich? Was erwartet mich jetzt? Was war deine erste Reaktion? Hier haben wir eine Skala von 1 bis 10. Machen wir doch mal eine Abstimmung, ein Meinungsbild. Wer hat denn also für 1 eher bedrohlich, unruhig, dieses Überraschung, was kommt jetzt, bis 10 total freudig? Umgekehrt, Entschuldigung, ja. Ich wollte euch nur testen. Also, fangen wir bei 10 an. Jetzt einfach wirklich mal ehrlich bei diesem ersten Überraschung. Wer hat sich da eher bei 8 bis 10 gefunden? Hand hoch. Seid ihr alle ehrlich? Gut, wer hat sich denn oder würde sich denn zwischen 5 und 7 eher einordnen? Eher neutral, okay. Die ersten, dankeschön. So von 3 bis 5, schon mehr. Und die anderen von 0 bis 2, also richtig freudig erwartend. Gut, prima. Schön, danke. Überraschung bezeichnet man mit einer Überraschung etwas Erlebendes und ein Erleben einer unvorhergesehenen Situation. Gefühlen oder auch Begegnungen. Alles, was unerwartet ist. Und Überraschung löst Emotionen aus und manchmal auch Verwirrung, je nachdem. Und die ausgelösten Gefühle, die können angenehm, hell und warm sein, oder eher bedrohlich, dunkel und abwehrend. Ich habe euch noch etwas mitgebracht. Einen Adventskalender. Was haben wir da, Dominik? Bin ich zu unruhig? Jeden Tag ein Türchen öffnen. Spannend, was wohl dahinter steckt. Und inzwischen gibt es ja alle möglichen Arten von Adventskalender. Damals gab es ja immer nur so Schokolade drin. Aber inzwischen... gibt es alle möglichen Adventskalender. Die verrücktesten Dinge, wenn ihr mal im Laden wart, da gibt es Bier, da gibt es Werkzeug, da gibt es Parfüm, da gibt es alles Mögliche. Wenn ihr euch beruhigt habt, können wir weitermachen. Jeden Tag ein Türchen öffnen. Spannend, was wohl sich dahinter versteckt. Und jedes Mal dürfen wir eine neue, schöne, unerwartete Überraschung bei diesem Adventskalender erleben. Aber jetzt kommt die Frage, Was erwarten wir von der Adventszeit? Was erwarten wir in der Adventszeit? Advent kommt ja aus dem Lateinischen Adventus und heißt Ankunft. Im ursprünglichen Sinne, und so soll das heute auch noch sein, bereiten sich die Christen in diesen 4 Wochen auf das höchste und größte christliche Fest vor, nämlich Weihnachten, die Geburt Jesu. Und wenn jetzt einer meint, ja, das Ostern ist noch höher, wäre Jesus nicht in die Welt gekommen, hätte er auch nicht ans Kreuz gehen können. Insofern ist Weihnachten das höchste, größte christliche Fest. Und beim Öffnen des Adventskalenders gibt es uns eine Gelegenheit, jeden Tag neu dies zu erkennen, uns vorzubereiten auf diese Ankunft, auf Weihnachten, auf die Geburt Jesu. Und jedes Öffnen des Türchens erinnert uns daran, Gott wird Mensch. Eigentlich unfassbar. Und wir haben es auch in den Liedern gesungen und gehört, er selbst macht sich auf den Weg. Auf den Weg, wie es uns gesagt wurde, auch in die Herzen. Unfassbar, unbegreiflich. Und ich denke, es ist gut, wenn wir uns dies immer wieder in Bewusstsein rufen. Gott kommt und wird Mensch und hält Einzug in unseren Herzen. Was heißt in unseren Herzen? In unserer Persönlichkeit, in unserem Denken, in unserem Fühlen, in unserem Wollen. Das, was uns ausmacht. Ich möchte mit euch einen zu Beginn auch diesen Vers lesen, den wir alle kennen, der typisch ist und auch für die Weihnachtszeit so deutlich steht. In Jesaja Kapitel 9. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über die da wohnen im finstern Lande scheint es hell. Du machst des Volkes viel, du machst groß seine Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewigvater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende. Auf dem Stuhl Davids und in seinem Königreich, dass er es zurichte und stärke mit Gericht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaut. Ich bitte euch, lasst euch jetzt einfach mal drauf ein. Ich möchte gedanklich mit euch ein Experiment machen. Stell dir einfach mal vor, du selbst wärst Gott. Du hast den Menschen geschaffen nach deinem eigenen Bild. Wunderschön. Hast ihm einen freien Willen gegeben. Hast ihm ein perfektes Umfeld geschaffen. Das Paradies, den Garten Eden. Und du hast nur eine Bitte an dein Geschöpf. Bitte iss nicht von dieser einen Frucht. Du kannst von allen Pflanzen, von allen Sträuchern, von allen Bäumen, alle Früchte genießen. Nur diese eine Frucht, dieser eine Baum, macht da einen großen Bogen darum. Und was stellst du fest? Genau von diesem einen Baum, genau diese eine Frucht wird genommen. Obwohl so viel Hunderte andere da sind. Nein, danach greift derjenige. Dein Geschöpf, das, was du voller Liebe gestaltet hast, dir ebenbürtig, das Beste, genau da. Und du stellst fest, dass diese Frucht gegessen wurde und dass der totale, völlige Ungehorsam ist gegenüber dem, was du angeordnet oder angewiesen hast. Und dir bleibt als Gott, als heiliger Gott, nichts anderes übrig, als die Kreatur, den Menschen, dein Liebstes, was du geschaffen hast, nach deinem eigenen Bilde aus dem Paradies zu vertreiben, sagen, stopp, raus, geht nicht mehr. Und dann stellst du fest, im Laufe der Jahrzehnte, der Jahre, der Jahrhunderte, dass der Mensch, dein Geschöpf, mehr und mehr sich von dir entfernt. Die Sünde größer und größer wird. und der Ungehorsam dir gegenüber immer mehr zunimmt und umfangreicher wird, voluminöser wird, und du siehst kaum noch eine Chance, dass dieser Mensch zu dir zurückkehrt. Das, was du geschaffen hast in Liebe und alles gegeben hast. Du bist der Heilige und du kannst mit der Sünde nicht konform gehen. Es trennt, die Sünde trennt das Heilige, dich, den Heiligen trennt es, macht den Graben immer größer. Aber Gott wäre kein Gott, wenn er nicht einen Ausweg gesucht hätte und auch schließlich gefunden hat. Er kündigt 700 Jahre vorher an, wie die Lösung sein wird. Und das haben wir uns gerade, habe ich euch gerade vorgelesen. Er gibt sein Liebstes, er gibt seinen Sohn, er sandte ihn auf die Erde, um eine verlorene Menschheit zu erlösen. Er sandte ihn, damit er stellvertretend die Sünde der Welt trägt und wieder die Verbindung zum Ursprünglichen, zum Heiligen, zum Gott, zu dem Schöpfer wiederherstellt. Wie ich schon sagte, unfassbar unbegreiflich. Menschlich gedacht, wenn ich jetzt an dieser Stelle Gottes gewesen wäre und mir diese Lösung dann auch ausgedacht hätte, dann wäre ich aber so gewesen, dass ich gesagt habe, okay, ich gebe mein Liebstes, meinen Sohn, aber entsprechend würdig, entsprechend zeremoniell. Ich werde ihn auf die Erde schicken mit einem großen Fanfarenzug, mit Bremborium. Ich mache ihn bekannt überall, ich setze ihn auf den Thron, alle Welt soll erkennen, das ist mein Sohn, ich gebe mein Liebstes. Würde ihm einen knallengen Anzug anziehen, mit einem Doppel-E drauf, Erretter, Erlöser, und würde ihn in die Welt schicken. War es so? Nein. Sondern es war gerade das Gegenteil. Und das zeigt uns natürlich auch das Wesen Gottes und zeigt uns den Unterschied zwischen unserem menschlichen Denken und Gottes Denken. Was war? Er sandte seinen Sohn, sein Allerliebstes, auf diese Erde ohne Glanz, ohne Fülle, ohne besondere Ehre, ohne Primborium. Er sandte ihn auf die Erde in einen kleinen, unscheinbaren Stall. Er lag in einer geliehenen Krippe. Später lesen wir, ritt er auf einem geliehenen Esel in Jerusalem ein und schließlich wurde er in ein geliehenes Grab gelegt. Ein harter Aufprall auf dieser Erde für den Sohn Gottes. Aber wisst ihr, je härter der Aufprall, desto höher die Sprungkraft. Hätte ich jetzt hier einen Flummi und würde den Flummi auf dieses Holz, wäre die Sprungkraft viel, viel härter als auf dem Teppich oder auf diesem Fell hier. Je härter der Aufprall, desto größer die Sprungkraft. Und es zeigt sich auch in der Geschichte immer wieder und vor allen Dingen in den Geschichten der Bibel immer wieder. Und wenn wir erkennen und schauen, Gott hat Menschen immer überrascht, so wie sie es sich nie vorgestellt haben. Es zieht sich durch die gesamte Bibel hindurch. Mose wurde völlig überrascht, er sollte das riesige Volk Israel aus Ägypten führen. Trockenen Fußes durchs Rote Meer, es hätte vollkommen anders sein können. Ein Josua wurde überrascht, er sollte nur um die Stadt Jericho herumziehen und die Mauern fielen ein. Völlig widersinnig, nach menschlichem Ermessen, nach menschlichem Denken. Oder ein Gideon, von seinen 3000 Soldaten, die er hatte, 300, die anderen sollte er nach Hause schicken gegenüber einem riesigen Heer der Midianiter, die, ich glaube, 30.000 waren. Überrascht, überraschend. Elisa wurde überrascht. Die ganze Stadt, sie war belagert. Ringsum, was man gesehen hat, Zelte, Pferde, Soldaten, die jeden Moment die Stadt einnehmen könnten, mit Rammböcken ranfahren können, um die Stadt einzunehmen. Und was passiert? Gott stiftet Verwirrung und alle fliehen, ohne dass einer von den Israeliten stirbt oder dass die Stadt eingenommen wird. Völlig überraschend. Und so könnte ich noch viele weitere Begebenheiten aus der Bibel, aus der Geschichte des Volkes Israel, euch berichten. Gott ist ein Gott der Überraschung. Und um diese Überraschung geht mir es heute. Zurück zu Weihnachten, zur Weihnachtsüberraschung, zu Weihnachten neu erleben. beleuchten wir heute Morgen mal noch zusammen die Personen, die direkt an Weihnachten darin beteiligt waren und überrascht wurden von der Ankunft Jesu. Wir lesen in Lukas Kapitel 2, Matthäus, Lukas, von der Geburt Jesu, beziehungsweise vorher noch die Maria. Keiner war so überrascht wie die Maria. Maria, gottesfürchtig, rechtschaffen. Sie ging ihrem Tagesgeschäft nach. Eine junge Frau. Sie freute sich, sie war verlobt mit einem rechtschaffenen Mann mit einem anerkannten Beruf, dem Josef, dem Zimmermann aus Nazareth. Und sie sah eine glänzende Zukunft vor sich. Sie hat einen Mann, sie sah ihre Familie vielleicht schon, sie sah die Kinder, die kommen. Und dann, eines Tages, kommt ein Engel, der Engel Gabriel, zu ihr und sagt: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Und mit dieser Überraschung, mit diesem Moment hat sich das Leben der Maria vollkommen verändert. Es war nicht mehr das Gleiche. Wenn Gott in ein Leben hineinkommt, dann bleibt es nicht mehr das Gleiche. Völlig überraschend für die Maria. Und ich möchte euch einfach bewusst in diese Situation reinnehmen. Sie war vielleicht beim Feuermachen, beim Tagesgeschäft, das, was jeden Tag zu tun ist. So wie du jeden Tag zur Arbeit gehst, zur Schule gehst oder zu Hause dies und jenes erledigst, deine Hausarbeit. Plötzlich taucht ein Engel auf. Überraschend. Und plötzlich ändert sich alles. Und sie hätte sich mit Sicherheit nicht vorgestellt, wie alles weitergeht. Gut, sie hat sich gefügt. Das wäre jetzt nochmal ein eigenes Thema, ein Ja zu finden zu dieser Überraschung Gottes. Aber wie ging es dann noch weiter? Als sie sich mit der Situation einigermaßen arrangiert hatte und das Ganze mit Josef auch ausgestanden war, besprochen war, die Konflikte bereinigt waren, dann kommt dieser Erlass. Sie müssen nach Bethlehem. Sie, hochschwanger, beschwerlicher Weg, auf einem Esel nach Bethlehem zu gehen. Hey, Gott, ist es nicht schon genug? Und dann kommen sie endlich erschöpft dort an, wollen ein Bett haben. Da wird ihnen das Bett verwehrt, weil die Herberge keinen Raum hat, so sagt die Bibel. Und sie müssen schließlich in einen Stall. Und in einem Stall, dort wo es stinkt, dort wo der Mist ist von den Tieren, da gebiert sie den Sohn Gottes. Könnt ihr euch dieses Ausmaß vorstellen, auch diese Überraschung für diese Maria, die ihr Leben lang Gott treu nachgefolgt ist. Eine Überraschung nach der anderen. Nicht minder Josef, auch gottesfürchtig, er will es recht machen. Er hat sich eine gläubige Frau gesucht. Er hat auch die Vorstellung davon, Maria zu heiraten, die Hochzeit steht an, Familie zu gründen, seinen Beruf, sein Geschäft aufzubauen und ja, anerkannt in der Gesellschaft zu leben. Und plötzlich hört er im Schlaf, erscheint ihm ein Engel im Traum und sagt: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Stell euch das vor als Mann. Maria war unbefleckt, war nicht berührt und die ist jetzt schwanger. Was sagen die Leute? Was sagt die Gesellschaft? Was sagt unser Verstand? Ey, Kerle, was hast du da gemacht? Er war in einem Dilemma. Und was für einem Dilemma? Wie sollte er reagieren? Sollte er jetzt zu Maria stehen oder sollte er lieber weggehen? Weil es war ja Schande für die Maria. Und ich glaube, keiner von uns kann sich das heute vorstellen, wie der Druck der Gesellschaft damals war, wenn jemand unverheiratet schwanger wurde. Heute, ja, damals war es eine ganz andere Situation. Er will aber keine Schande über Maria bringen und will lieber weggehen. Der Engel sagt zu ihm: Stehe zu Maria, nimm sie zu deiner Frau. Was das für Gerede in Nazareth ausgelöst hat, brauche ich euch jetzt gar nicht noch näher schildern. Und das Ganze ging ja nicht nur einen Tag. sondern es ging ja über Monate, über Wochen, über Monate. Alle haben gesehen, der Bauch wird dicker und die sind noch nicht verheiratet. Und auch da, als sie sich einigermaßen abgefunden haben, dann kommt die Regierung und sagt, so Volkszählung. Jeder muss in seinen Heimatort. Und von Nazareth, für die, die schon mal in Israel waren, runter nach Bethlehem, südlich von Jerusalem, ein beschwerlicher Weg. Tagelang unterwegs. Er hat Sorge gehabt um seine Frau. Sorge um Maria, hochschwanger auf dem Esel. Die holprigen Straßen konnte man ja nicht sagen, die steinigen Wege, die sie gegangen sind. Und dann sind sie endlich da und er will seiner Maria wenigstens und dem Kind, was ja jetzt kurz vor der Niederkunft steht, ein Bett besorgen. Und er geht von Herberge zu Herberge und nichts. Und schließlich, verzweifelt, geht er dann in diesen Stall, dass sie wenigstens ein Dach über dem Kopf haben. Völlig überrascht. Und als er dann diesen Schock einigermaßen verdaut hat, wissen wir auch, kommt einige Wochen später dann die Nachricht, dass der König von Jerusalem, Herodes, kommen will und alle Kinder töten will. Und da merkt er aber, er steht in Verbindung zu Gott, denn der Engel sagt zu ihm, fliehe, nimm Frau und Kind und fliehe nach Ägypten. Josef, eine Überraschung nach der anderen. Aber es gibt noch mehr, die überrascht waren, nämlich die Hirten. Hirten, müssen wir wissen, waren damals nicht sehr geachtet. Im Gegenteil, sie waren verachtet. Das waren die Ungepflegten, diejenigen, die draußen in der Wildnis übernachteten, die keine Kultur hatten, die nur bei den Schafen waren, diejenigen, die abends nur zusammensaßen und am Feuer und auf die Schafe aufgepasst haben. Der Beruf des Hirten, die Haupttätigkeit, war warten. Warten, warten. Und sie warteten seit über 700 Jahren schon darauf, dass der Messias, der angekündigt war, kommen sollte. Und dann saßen sie wieder eines Nachts zusammen. Ich weiß nicht, wie der Tag war, aber sitzen zusammen, erzählen sich irgendwelche Geschichten, ob wahr oder nicht. Vielleicht erzählten sie auch von dieser großen Erwartung, die sie hatten vom Messias. Und plötzlich, ganz plötzlich geht der Himmel auf. Es wird hell und ein Engel kommt und sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und haben sie alles stehen und liegen lassen und gingen hin zu diesem Stall, zu dieser Krippe, um den neugeborenen König, um den Heiland zu sehen. Und die Hirten waren ja schon einiges gewohnt, aber ich denke, sie waren nochmals überrascht, dass sie in solch eine Armut hinein dann den Heiland der Welt gefunden haben. Überraschung. Nicht minder überrascht waren auch diese drei Männer, die Weisen aus dem Morgenland, Forscher, Naturwissenschaftler, Gelehrte, die beobachteten und erforschten die Zusammenhänge in der Natur, in der Gesellschaft. Heute würde man sagen, sie forschten nach einem Impfstoff. Auf jeden Fall schlaue Leute, gelehrte Leute. Und sie wissen um diese Verheißungen und beobachten auch das Himmelszelt und erkennen einen Stern, der heller leuchtet und der auch wandert. Und sie folgen diesem Stern. Sie folgen diesem Stern und wollen den König finden. Und nach menschlichem Ermessen, was tun sie? Sie ziehen nach Jerusalem, wo der Stern in der Nähe stand, und gehen natürlich zum König. Weil sie denken, der Heiland ist geboren, der König ist geboren. Und gehen zu dem Herodes, und der, kommen wir gleich noch dazu, der war natürlich auch völlig überrascht. Und sie waren überrascht, dass hier der König nichts von einem König weiß. Passt alles nicht zusammen. Und was machen sie? Sie folgen dem König und suchen Könnt ihr euch die Enttäuschung vorstellen, die diese drei gelehrten weisen Männer, damals war ein Kamel so wie heute ein Mercedes zu fahren oder ein Maybach oder ein Porsche oder was auch immer. Das waren die Gelehrten, das waren die Weisen, das waren diejenigen, die auch das Geld hatten. Und sie brachten ihm mit Schätze, das Kostbarste, was es damals gab, Gold, Weihrauch, Myrrhe. Hatten sie beladen in den Kamelen mit dabei und wollten es dem König bringen, ihm huldigen, ihm die Ehre und Würde entgegenbringen, die einem Königssohn gebührt. Was finden sie? Einen dreckigen, schmutzigen Stall. In den Weisen ist es aber hoch anzurechnen, dass sie nicht auf der Stelle umgekehrt sind und wieder nach Hause. Nein, sie haben es dagelassen, sie haben dem König gehuldigt. Da kommen wir dann auch gleich noch dazu. Und schließlich der Herodes, der auch überrascht war. Da kommen drei Gelehrte, drei reiche Leute auf ihren Kamelen und sagen, sie wollen dem König huldigen, dem Königssohn. Und er weiß von nichts. Und er hat natürlich dann auch Beklemmungen gekriegt und Angst gekriegt, denn er hatte Angst, ihm wird das Königreich genommen. Wenn wir über unsere Politiker schimpfen, wie schlecht die sind, das war damals ein schlechter Politiker. Was für alle Personen so unerwartet, so überraschend kam, der Friede über den Umstand, der Friede über den ganzen Ärger, das Unerwartete wurde bei allen so klein. Warum? In dem Moment, wo sie an der Krippe waren, in dem Moment, wo sie bei Jesus waren. Und das ist das Entscheidende gewesen damals. Die Begegnung mit Jesus macht den Unterschied. Wir lesen nirgendwo irgendwas davon, dass sie dann hinterher noch enttäuscht war. Nein, die Weisen zogen auf einem anderen Weg glücklich, zufrieden in ihr Land zurück. Die Hirten kehrten zurück zu ihren Schafen, waren erfüllt mit Freude. Sie wussten, der Messias, der Heiland, er ist geboren und sie hatten ihn gesehen. Die Begegnung mit Jesus macht den Unterschied. Damals, all die Jahrhunderte hindurch und auch 2021. Und wenn die Begegnung mit Jesus da ist, dann wird Corona klein und wird nicht mehr zur Religion oder zur Spaltungsfrage. Da wird der Klimawandel, da wird die Zukunftsängste, sie werden klein. Die Begegnung mit Jesus, das ist das Entscheidende. Lasst uns an Weihnachten 21 diesen Frieden und diesen Ruhe haben, indem wir Jesus begegnen. Wenn wir an die Kriegszeiten zurückdenken, ich habe keinen Bezug mehr dazu, aber vielleicht der eine oder andere. Da gab es auch sehr, sehr unruhige Zeiten. Man wusste nicht, wie es weitergehen soll. Es gab Hunger und. Davon sind wir weit, weit davon entfernt. Aber auch da war es so, die Begegnung mit Jesus schaffte die Ruhe, sie schaffte den Frieden. Die Begegnung mit dem Kind in der Krippe. Und das ist, mit dem möchte ich dann auch schließen. Strecke dich aus an Weihnachten 2021 nach einer Begegnung mit Jesus. Und alles andere wird klein und nichtig. Und sind wir auch mal ehrlich, wenn wir diesen Frieden dann in unserem Herzen tragen und dann kann das Unruhige außen in der Welt, kann noch so tösen, kann noch so laut sein, aber wir haben innerlich Ruhe, wir haben innerlich Frieden. Und das trägt uns von Tag zu Tag. Und wir brauchen uns durch diese Unsicherheiten, die uns durch die Medien, die Unsicherheiten, die wir befürchten, auch in unserem kleinen sozialen Umfeld, an unserem Beruf, der in unserer Familie, in unserer Gemeinde, egal wo, die Begegnung mit Jesus, die Begegnung mit dem Kind in der Krippe schafft Ruhe, schafft Frieden und schafft auch dann ein ruhiges Übergehen in 2020, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen. Und diesem Kind in der Krippe kannst du begegnen heute Morgen. Du kannst ihm begegnen in deinem stillen Kämmerlein. Du musst dir nur die Zeit nehmen und dich aufmachen. So wie sich die Hirten aufgemacht haben, so wie sich die Weisen aufgemacht haben, zu dem Kind in der Krippe hin. Und auch du wirst deinen Frieden finden. Amen.